Frische Sicht, Presseportal für unabhängigen Journalismus. Ich darf heute mit Thorsten Gerstmann sprechen. Herr Gerstmann ist Inhaber des Landhotels Schönblick in Probstried. Das ist im Allgäu, falls ich noch ganz richtig bin geografisch. Und ich freue mich sehr, dass er sich heute die Zeit nimmt, mit mir zu sprechen. Wir erleben ja jetzt den zweiten Lockdown und es ist um die Gastronomie und die Kultur sehr schlecht bestellt durch die Infektionsschutzmaßnahmen, die eben ja ein lockeres Miteinander in Gaststätten, in Kulturstätten einfach nicht möglich machen. Was man sagen kann, ist, dass die Gastronomie sehr kreativ geworden ist in dieser schwierigen Zeit. Und ja, ich bin einfach sehr froh, dass Herr Gerstmann sich jetzt die Zeit nimmt, mit mir mal seine Situation zu beleuchten. Und ja, als erste Frage würde ich Sie bitten, mal etwas zu Ihrem Betrieb zu erzählen, der ja, glaube ich, noch recht neu gestartet ist.
Ja, sage ich erstmal ein herzliches Grüß Gott aus dem Allgäu. Und ich freue mich auch, dass ich mit Ihnen darüber sprechen darf, so muss man ja sagen. Und zu unserem Betrieb, wir sind ein kleines Landhotel mit Restaurant im Allgäu. Ich bezeichne das immer als die zweite Reihe. Wir sind also nicht an den Hotspots, also nicht direkt in der Alpenregion, sondern wir sind quasi in der zweiten Reihe. Mhm. Und wir haben unseren Betrieb am 23.01. eröffnet mit dem Hotelbetrieb und dann quasi am 1.02. dann mit dem Restaurantbetrieb. Mhm. Wir sind fulminant gestartet, wir sind ein kleines Team, hatten am Anfang eine Küche, eine neapolitanische Südtiroler Allgäuer Küche. So war die Planung bei uns. Ja. Und wir sind fulminant gestartet. Die Bevölkerung hat uns super aufgenommen und es hat einfach alles gepasst, so muss man sagen. Bis dann eben der 15.03. kam. Ja, das war natürlich dann für uns schon die absolute Keule. Ich meine, man hat investiert, man hat eigentlich alles, was man gehabt hat, hier reingesteckt. Es ist so, ich bin 52 Jahre und ich hatte vorher einen deutlich größeren Betrieb und dachte mir, mach mal weniger. Weniger ist oft mehr. Mhm. Und dann kam dieser Lockdown. Mhm. Und das war für uns natürlich dann eine blanke Katastrophe, kann ich nicht anders sagen. Mhm.
Und wie haben Sie diesen Lockdown überbrücken können?
Ja gut, hier ist eigentlich hier muss jeder Betrieb eigentlich schauen, wo kann ich was ändern. Wir sind kreativ, die Gastronomie ist kreativ in dem Bereich und wir beispielsweise haben dann unser Konzept umgestellt. Wir haben die Südtiroler Küche beispielsweise rausgenommen, haben diese klassischen neapolitanischen Gerichte rausgenommen und wir sind dann eigentlich auch auf Pizza umgestiegen, weil ich sage immer, eine Pizza geht immer. Und die Pizza ist jetzt bei uns nicht mehr wegzudenken, sie ist so gut angekommen. Selbst die Kempner kommen jetzt zu uns raus zum Pizzaessen. Dann haben wir unsere Terrasse haben wir da noch bestückt. Wir haben quasi dann noch integriert in das Ganze ein italienisches Eiscafé. Und hier haben wir eine hervorragende Eismanufaktur aus Isny. Bestens, also das Eis ist so angekommen, dass selbst andere Gastronome und auch ehemalige Sterneköche bei uns waren, geguckt haben, Menschenskinder, was machen denn die da in Probstried? Ja? Mhm. Und ich durfte dann 4 Wochen später gratulieren zur hervorragenden Eiswahl. Mhm. Finde ich dann auch ganz nett, dass dann also auch Top-Betriebe einfach sich nach uns orientiert haben und geschaut haben, was tun wir? Ja? Mhm. Und da in unsere Fußstapfen da reingestiegen sind. War nett, ja. Mhm. Ja, und das Eis und die Pizza, muss ich sagen, jetzt rede ich bayerisch, ja. Die haben uns den Arsch gerettet über diese Zeit, sodass wir das irgendwie überbrücken konnten.
Mhm. Und natürlich mussten wahrscheinlich auch Investitionen getätigt werden hinsichtlich von Hygieneschutzmaßnahmen. Die mussten ja auch integriert werden. Können Sie da nochmal mir eine Hausnummer nennen? Das würde mich auch mal sehr interessieren.
Ja, also es ist okay. Also Investitionen, klar, immer wenn du dein Konzept umstellst, ja, hast du sowieso schon mal Investitionen. Ja. Und das ist natürlich während der Eröffnungsphase mit weniger Einnahmen, das war die zweite Katastrophe für uns, muss man ganz klar sagen. Und wenn ich jetzt dieses Infektionsschutzgesetz anschaue und die Infektionsschutzmaßnahmen, ich das weiß eigentlich jeder selber. Gehe ich in den Großhandel oder in den Einzelhandel raus und kaufe mir 5 Liter Desinfektionsmittel. Und wenn ich das in der Gastronomie habe, wo ich die Tische desinfizieren muss mit dem Flächendesinfektionsmittel, meine Türgriffe, meine WCs, also ich müsste ja selbst mal dokumentieren, welchen Pfeffer- und Salzstreuer habe ich wann vom Tisch genommen und wann habe ich ihn desinfiziert quasi für den nächsten Kunden. Ja. Mhm. Und also das sind gut, jetzt bei unserer Gastronomie, wir sind ein kleines Landhotel, ist natürlich jetzt nicht die utopische Zahl, aber wenn ich natürlich da jetzt einen Biergarten habe, einen großen mit 200 Sitzplätze, da brauchst du definitiv eine Person mehr, die Platzzuweisung macht, ja, die Tische, die Speisekarten desinfiziert, die Tische desinfiziert, die Stühle, wir durften ja eigentlich nicht mal Decken rausnehmen, das war ja auch beispielsweise verboten.
Mhm. Was mich da mal kurz als Zwischenfrage interessieren würde, wie viele Personen arbeiten denn in Ihrem Betrieb?
Ja gut, wir haben, ich habe eine Köchin, also eine Küchenchefin sozusagen, ja, die ist festangestellt. Mhm. Ich habe meinen Restaurantleiter, der ist festangestellt. Ich habe eine erste Hausdame für den Hotelbereich, die ist auch festangestellt. Dann durch die Pizza haben wir natürlich dann von der Köchin ihren Mann wieder aktiviert als 450-Euro-Kraft, der uns den Teig macht und uns immer wieder mal unterstützt. Ja. Mhm. Und ansonsten arbeiten wir dann noch mit Teilzeit und 450-Euro-Kräften.
Mhm. Und das war auch uneingeschränkt möglich? Also sprich, waren die Einnahmen soweit okay, dass das ging? Wie sieht da Ihre Situation aus? Oder sah sie aus?
Nein, also bisher? Ich musste sofort 2 kündigen, ja, weil ich mir ja selbst dieses Kurzarbeitergeld, ich musste es ja vorstrecken. Mhm. Aber ich hatte ja nicht mal Geld, dass ich das Kurzarbeitergeld vorstrecke. Also musste ich sie kündigen. Ja, und war dann aber auch im engen Kontakt mit dem Arbeitsamt, wo ich dann gesagt habe, so wie es wieder geht, würde ich die Herrschaften natürlich wieder haben wollen, weil ich ein Top-Team, ja. Und so Leute verliert man ja ungern.
Natürlich.
Ja. Vom Team her war da absolutes Verständnis da, aber ist natürlich dann auch für die schwierig gewesen. Ja. Gut, sie waren Gott sei Dank noch in der Probezeit, ja, sodass das alles ganz, ganz schnell ging. Ja. Mhm. Aber auch das Kurzarbeitergeld, das erste, das hat auf sich warten lassen, muss man ganz klar sagen. Das hat gedauert. Mhm. Und diese Soforthilfe, die man kriegen wollte, da war man sich ja auch uneinig am Anfang. Mhm. Es gab erst die erste Zahlung und dann gab es die zweite Zahlung. Auch das ging nicht so, wie unser Herr Aiwanger und Söder sagten, das geht ruckzuck. Ja, da war überhaupt nichts ruckzuck. Es sind Betriebe da, die haben wirklich 6, 8 oder 12 Wochen auf diese Soforthilfe gewartet.
Ja.
Wobei Soforthilfe, sagt der Name, für mich, die war auch sofort wieder weg, weil für einen Betrieb in der Größe, das sind 5.000 bis 9.000 Euro, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ja. Das war, ja.
Schwierige Situation, ja. Und jetzt bin ich ja auf Sie aufmerksam geworden durch Ihre Videos auf Facebook, die Sie ja dann sozusagen in dieser Zeit begonnen haben aufzunehmen, in denen Sie Ihre Situation sehr plastisch darstellen. Könnten Sie mir einmal erklären, warum haben Sie diesen Weg gesucht?
Okay, es gibt 2 Gründe. Es gibt 2 Gründe. Natürlich, ich wusste am Anfang nicht, dass ich überhaupt so eine Lawine lostrete. Ja? Mhm. Nur mir war klar, wir müssen was tun. Wir müssen alle was tun, weil hier stimmt was nicht. Ja? Hier wird mit Menschen gespielt, hier wird mit Betrieben gespielt und hier werden aus meiner Sicht, ist meine Meinung, hier wird das Recht, ja, was wir haben, verdammt gebeugt. Ja? Mhm. Und dann dachte ich mir, stopp, das kann nicht sein. Und für mich war wichtig, dass alle, die draußen sind, mal sehen, wie es an der Basis überhaupt ist, eben gerade der Soforthilfe. Ja? Wie kommt es denn an bei uns? Ja? Und das ist ja das, was viele gar nicht wissen. Mhm. Ja? Also für mich war wichtig, ein bisschen transparent reinzubekommen in das Ganze. Okay, der positive Nebeneffekt war natürlich ganz klar da, wir sind deutlich im Bekanntheitsgrad gestiegen natürlich. Ja. Mhm. Wir haben eine super Resonanz gekriegt und ich hatte dadurch auch wirklich Hotelbuchungen aus Sachsen, aus Thüringen, aus Schleswig-Holstein, die gesagt haben, stopp, wir fahren ins Allgäu, aber bei dem wollen wir wohnen. Also das war ein positiver Nebeneffekt, muss man dann schon sagen. Ja. Also es ist schon auch ein bisschen, ja, man kann es ja auch als Marketing bezeichnen. Das ist eine Plattform, die darf man nicht unterschätzen, muss man schon sagen. Aber an das hatte ich am Anfang gar nicht gedacht, sondern für mich war wichtig, Transparenz reinbringen und dass der der Otto-Normalverbraucher draußen mal sieht, was passiert eigentlich jetzt momentan in der Gastronomie, in der Hotellerie oder auch im Einzelhandel. Mhm. Ja, also wenn ich spreche, spreche ich immer auch gerne für den Einzelhandel oder für die Veranstaltungstechniker, muss man ganz klar sagen. Messebauer, Katastrophe.
Ja. Dasselbe im Kulturbereich, da habe ich eben sehr gute Kontakte, da ich ja auch selbst dort tätig bin. Also es ist genau dieselbe Problematik, vor der hier diese Gewerbe stehen, diese Branchen. Was mich jetzt noch interessieren würde, Sie haben jetzt bisher eher Privatleute angesprochen, die dann auf Ihre Videos reagiert haben. Wie schaut es denn aus mit Politikern, Parteien?
Okay, also ich bin grundsätzlich kein Parteimensch in dem Sinne. Also ich habe mit Politik bis jetzt eigentlich überhaupt gar nichts zu tun gehabt. Ich bin ein fleißiger Wähler, ganz klar. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ist das jetzt nicht unbedingt das, was ich will. Mhm. Nur die Resonanz, die ich bekommen habe, die kam aus allen Ebenen, aus allen Schichten und auch wirklich aus allen Parteien. Ja. Mhm. Es haben natürlich jetzt schon auch die Parteien gesehen und haben gesagt, Mensch, Kinder, da ist jemand, bayerisch reden wir wieder, der macht's Maul auf, ja, und den würden wir gerne gewinnen, ja, und das ging also von den Freien Wählern über die AfD, von der CDU, über die FDP bis zur CSU, also da war also wirklich alles dabei, die sich bei mir mit E-Mails gemeldet haben und, ja, okay, dann habe ich aber dann schon auch gesagt, halt, stopp, ich bin hier kein Pressesprecher von der DEHOGA, wenn Sie da was wissen wollen, dann gehen Sie zum DEHOGA und fertig, ja. Also das war schon toll, also da war wirklich alles dabei.
Das ist sehr interessant und jetzt haben Sie gerade schon die DEHOGA angesprochen. Macht die DEHOGA ihren Job, wie sie ihn soll, aus Ihrer Sicht?
Sie macht sicherlich ihren Job gut, aber sie kämpfen gegen Windmühlen. Ja? Mhm. Das ist für mich ist das Ganze ein Politikum, ich kann das nicht anders sagen. Und da können sich 20 Leute von der DEHOGA Briefe schreiben, Briefe sammeln, Umfragen machen, wobei die DEHOGA natürlich schon wirklich Druck gemacht hat. Ich meine, die waren ständig im Ministerium, waren ständig fürgesprochen bei der Bundesregierung. Da muss man schon sagen, Gott sei Dank bin ich bei der DEHOGA. Ist ja auch nicht jeder Betrieb. Mhm. Und durch die DEHOGA haben wir natürlich auch immer schnellstmöglichst immer alle Informationen bekommen, ob wir es wollten oder nicht. Ja? Wenn ich eine Entscheidung bekommen habe, die am Montag treffen musste, also die ich umsetzen musste, die ist dann beispielsweise am Vorabend um 23.15 Uhr über die DEHOGA reingekommen. Mhm. Da sage ich, sag mal, Leute, spinnt ihr eigentlich? Ja? Wie sollen wir das morgen umsetzen? Ja? Aber okay, das liegt aber dann auch nicht an der DEHOGA, sondern das liegt natürlich wiederum an unsere Politiker, muss man so sehen. Ja? Also die DEHOGA, muss ich wirklich sagen, es ist natürlich auch schwierig für Betriebe, die nicht eine DEHOGA sind, die an diese Informationen, die wir bekommen haben, schnell bekommen haben, die müssen sie sich zusammensuchen. Ja? Es war auch das Infektionsschutzgesetz. Das ist ja eine Katastrophe. Ja. Und die DEHOGA arbeitet es auf. Ich habe das in einem Video, habe ich das hier auch gezeigt und ich habe es auch vorgelesen, wie wir mit dem Infektionsschutzgesetz arbeiten müssen. Also das ist wirklich wie zur Bundeswehrzeit mit Sätze Streiche. Und das, wir haben eine bunte Gastronomie, wir haben türkische Freunde, wir haben Jugoslawen, wir haben Kroaten, wir haben alles, wir haben Amerika, wir haben alles in Deutschland, brasilianisches Essen, Thailänder, Chinesen, wir haben doch wirklich alles und das ist doch toll. Aber die verstehen das doch gar nicht alles in diesem Rechtsdeutsch, da tut sich ja stellenweise auch der Deutsche schwer, zum sagen, was muss ich da jetzt eigentlich tun? Und da kam da ja auch dann der Unmut in der Gastronomie, in der Bevölkerung. Es wusste doch niemand mehr, wer darf wann, wo, was. Ja? Und es ist ja heute wieder so. Wenn wir mal die Zeitung aufmachen und das mal anschauen, schon allein dieses Gemeinschaftliche, was Sie jetzt signalisiert haben, diese Einigkeit, ja, es ist doch wieder in jedem Bundesland wieder anders.
Ja, ja,
es ist doch eine Katastrophe. Es tut mir leid, kann ich anders sagen.
Ja, dieser föderale Flickenteppich ist immer wieder ein großer Fallstrick. Eine Randbemerkung, ich habe auch von einem Gastronomen gehört, der tatsächlich Erklärvideos zu der derzeitigen Lage publiziert hat, sodass überhaupt noch Kunden gewusst haben, wie sie wann zu ihm kommen können, in welcher Form. Und tatsächlich weiß ich auch von Polizeibeamten, dass diese selbst auch die Verordnungen nicht wirklich vollumfänglich nachvollziehen können, beziehungsweise auch gar nicht wissen, was jetzt genau der Stand ist der Dinge. Also es ist wirklich, das ist, sagen wir es, eine durchaus herausfordernde Zeit für alle Beteiligten. Ja, und in dieser. Ja,
das kann ich bestätigen. Meine Frau ist im Polizeidienst. Ja, ja. Ja. Mhm. Und es ist auch für die Polizei unwahrscheinlich schwer, hier zu arbeiten. Ja. Ja. Und es ist natürlich dann schon so, ich meine, diese Aufrufe zwischen den Zeilen, die waren ja schon da, schauen Sie auf Ihren Nachbarn. Ja? Mhm. Und wenn man da sieht, was da für Anrufe in den Ordnungsämtern, in den Polizeirevieren reinkommen, dann musst du echt sagen, Leute, da passt was nicht. Das ist too much. Mhm.
Ja, und ja, jetzt haben wir die Situation, wir stehen vor dem zweiten Lockdown. Für diesen gelten ja explizit, ich nenne es jetzt mal Berufsverbote für die Gastronomie, für die Kultur und für ausgewählte Branchen. Nun ist es ja nachweislich tatsächlich so, dass tatsächlich die Gastronomie und die Kultur sehr erfolgreich Konzepte umgesetzt haben und einem Infektionsgeschehen im Grunde nicht zum Infektionsgeschehen wirklich nicht beigetragen haben, nachweislich. Ist es für Sie nachvollziehbar, warum jetzt gerade diese Bereiche, die eigentlich die besten Hygienekonzepte vorweisen können, warum diese Bereiche abgeschaltet werden?
Okay, also ich habe ja schon in meinen anderen Videos habe ich ja auch schon signalisiert und gesagt, ja, wir in Deutschland, wir haben ja grundsätzlich schon mal auch in der Vergangenheit ein gutes Infektionsschutzgesetz eigentlich schon praktiziert, ja. Ja. Wenn wir unsere legionellen Messungen machen, was andere Länder nicht tun, ja. Bei uns in unseren Gaststätten ist es sauber, ja. Die Hotels sind deutlich sauberer wie jetzt vielleicht in Südländern, weil wir einen ganz anderen Standard haben, ja. Und also für mich ist schon mal grundsätzlich dieser zweite Lockdown überhaupt nicht nachzuvollziehen und auch in diesem Maße, wie man es jetzt macht. Also für mich ist das auch wieder eine hervorsehbare Salami-Scheibchen-Taktik der Regierung gewesen, ja, mit dem, was man im Endeffekt mit dem Beherbergungsverbot ausgesprochen hat, mit dem Bleiben Sie zu Hause ausgesprochen hat, mit Reisen Sie nicht ausgesprochen hat. Das war doch ein ganz klarer Angriff einfach an die gesamte Freizeitbranche, ans Kultur, weil das sind doch die Bereiche, stört doch keinen. Wenn die weg sind, ja, ist ja nicht wichtig. Ja? Also da muss ich sagen, ich weiß nicht, wer die ganzen Steuergelder bezahlt. Ja? Also sicherlich nicht nur die Metall- und die Autoindustrie, glaube ich nicht. Ja? Aber wenn wir nochmal aufs Infektionsschutzgesetz zurückkommen, ja, wir haben es einfach, es gibt sicherlich überall, und da rege ich mich auf ohne Ende, in jedem Bundesland, in jedem Landkreis gibt es Restaurants, die haben es nicht umgesetzt, aber denen war es wurscht. Ja? Mhm. Und da muss ich sagen, das ist auch das, wo ich sage, da bin ich auch ein Befürworter gewesen, zum sagen, Leute, wenn die eine Strafe bekommen, finde ich das richtig, weil es kann nicht sein, ja, dass der eine, der gibt alles, der desinfiziert seine Tische und der andere nicht, der eine macht eine Platzzuweisung, der andere nicht. Ja? Mhm. Also da hätte man schon, ja, aber die Ordnungsämter konnten ja auch nicht, die Gesundheitsämter können gar nicht kontrollieren. Das Gewerbeaufsichtsamt, wie sollen sie es denn tun? Die sind völlig unterbesetzt. Ja? Mhm. Also ja, also für mich ist es eine, ich habe es auch in den Videos gesagt, ich dachte eigentlich, dass es etwas später kommt, ja, dieser Lockdown, ja. Super leid, ja, sondern für mich ist es klar, der zweite oder der harte Lockdown, der wird kommen, aus meiner Sicht, und der wird zur Weihnachtszeit kommen, habe ich auch in dem Video gesagt, weil da ist die Autoindustrie, die großen Betriebe haben ihre Betriebsferien bis Heilig Dreikönig, und da trifft es doch dann die nicht so hart, also können wir dann eigentlich ganz zu machen. Jetzt machen wir erst einmal alles, was Spaß macht, machen wir jetzt erstmal kaputt, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Und könnten Sie mir Ihre Prognose für Ihren Betrieb darlegen? Also Sie meinten im Vorgespräch, 4 Wochen kriegen wir irgendwie gewuppt, jetzt mal auf Norddeutsch gesagt. Aber wie geht es aus Ihrer Sicht danach weiter?
Also für mich ist es momentan, ich schaue in meinen Buchungskalender rein für mein Hotel, und ich glaube, meine nächste Booking-Buchung, die habe ich am 30.12., Und bis dann ist nichts. Ich habe jetzt ein paar Firmen da. Mhm. Und wir hatten zwischenzeitlich eine Belegung in der Topzeit August von wirklich 90-100%. Und ich bin jetzt wieder unten bei 5%. Also mein Hotel bricht völlig ein. Dazu habe ich natürlich dann auch das Problem, dass die Gastronomie dann durch nicht voll ausgelastet ist, mhm. weil der Hotelgast isst natürlich am Abend gerne. Und es ist auch ein guter Kunde. Da lobe ich meine Holländer immer. Da geht nicht nur eine Flasche Wein, ja, Spaß beiseite, aber da sind wir dann, ja, der Umsatz fehlt uns komplett und jetzt mit einem To-Go-Geschäft ein Hotelbetrieb zu kompensieren, das funktioniert nicht, ja. Mhm. Also wir können jetzt das zusammenkratzen, was wir im Juli, August gut gemacht haben. Ja, ich rede nicht von Ausgleichen, von dem, was wir kaputt gemacht haben, sondern wir konnten jetzt ein bisschen was ansparen, was jetzt im November drauf geht. Ja, und wenn jetzt die nächsten 4 Wochen unser To-Go-Geschäft nicht funktioniert, dann werden wir zusperren. Dann ist hier Feierabend und dann bin ich nicht der Einzige. Mhm.
Was müsste Ihrer Ansicht nach passieren, dass dieses Szenario nicht eintritt?
Okay, dafür werden wir unsere Landesregierung nicht bewegen können. Das Schlimme ist, selbst wenn heute das Verfassungsgericht entscheidet, dass der Lockdown Light sieht aus, wir dürfen wieder ins Restaurant. Die Leute sind doch alle verunsichert. Da passiert doch im November nicht mehr viel. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt dann auf einen Schlag wieder alle anfangen zu reisen. Das werden sie auch nicht tun. Ja? Hm. Man hat es doch wieder so gelegt, die Ferienzeit ist jetzt gerade. Dann müsste es gerade heute sein, auf einmal müssten dann heute alle anreisen. Es funktioniert nicht. Ja? Das Kind ist absolut in den Brunnen gefallen. Ja? Und das mit diesen 75%, mit diesem Pfund, was der Herr Söder gesagt hat, ja, das ist ja absolut lächerlich. Ja. Ja? Wenn ich sehe, in der Gastronomie ist der Oktober und der November sind die schwächeren Monate. An den Hotspots vorne dran, an den Touristik, Hochburgen, die sind kontinuierlich. Aber alle anderen, ja, die haben einfach im Oktober, November ihre Betriebsferien und. Jetzt nimmt man genau für die schon länger dabei sind, im November, wo alle wissen, man hat wahrscheinlich vorher geschaut, wann hatten wir die wenigste Umsatzsteuer bekommen, im November, also nehmen wir die im November zur Berechnung, ja, weil wir machen ja auch im November zu. Ja. Und für die, so wie uns, ja, für uns zählt beispielsweise der Umsatz vom Oktober. Ja. Da, wo sie es kaputt gemacht haben. Ja? Mhm. Sie haben uns zerstört im Oktober. Ja? Und von dem Oktober bekommen wir die 75%. Und von den 75% werden auch noch Leistungen, die wir abgerufen haben, wie Kurzarbeitergeld, noch davon abgezogen. Mhm. Was ist das für eine Hilfe? Das ist eine Frechheit, ist das. Ich kann es nicht anders sagen. Ja? Mhm. Wenn die gesagt hätten, okay, das ein oder andere lief dann vielleicht doch nicht so toll, was wir beschlossen haben. Ja? Wir nehmen jetzt mal den Juli, August, September, da machen wir einen Schnitt und davon nehmen wir die 75%. Dann wäre es der Pfund gewesen. Aber das, was doch jetzt wieder ist, die lügen sich doch selbst in die Tasche. Das ist eine Selbstbeweihräucherung. Ja? Ja, ja. Und dann auch noch, in der letzten Pressekonferenz, ja, nach der Konferenz von der Landesregierung, wo sie sich dann noch hier mit der Herr Aiwanger und der Herr Söder ihre Zuständigkeiten in einem Lächeln rüber und nüber geschoben haben. Ja? Und wenn dann wurde der Satz vom Herrn Aiwanger dann beendet, ja, Spaß beiseite. Also bei uns in der Gastronomie ist schon lang Spaß beiseite. Das muss man, da hätte ich eigentlich erwartet, dass sich der Herr Söder und der Herr Aiwanger bei allen entschuldigt. Ja? Mhm. Bei allen, für das, was sie da hingemacht haben. Da ging es, glaube ich, um die Zuständigkeit für die Schulen. Ja? Also Katastrophe. Also sowas ist einfach nur frech. Und Politiker sind schon wegen viel, viel, viel weniger gegangen worden. Ja? Ja. Aber ja, jetzt schauen wir mal, was kommt. Jetzt wird dann der Katastrophenfall ausgerufen, dass man das, was man umsetzen will, auch noch wirklich umsetzen kann. Der Herr Söder hat schon vorgeholzt. Und dass die Zahlen steigen werden, das ist doch klar. Es ist ein Virus. Und in dieser Jahreszeit, November, Dezember, haben wir nun mal viele Grippe. Es ist nun mal eine Grippewelle da gewesen in der Vergangenheit und. Mhm. Ja? Und dann werden Maßnahmen brachialst durchgesetzt, wenn der Katastrophenfall ausgerufen wurde. Ja. Weil dann kann er machen, wie er will.
Ja, also was man in dem Kontext wirklich nennen muss, und da kann man auch sagen, das sind keine Verschwörungstheorien, was man jetzt erlebt, finanzpolitisch, wirtschaftlich. Wir erleben derzeit eine enorm große Umverteilung von Geld an große Konzerne. Also man kann sagen, die großen Konzerne, ich nenne jetzt mal Amazon nur zum Beispiel, die machen ja Milliardengewinne, während einfach der Mittelstand mittlerweile wirklich in die Knie geht oder eigentlich da jetzt kaum mehr Luft zum Atmen ist für viele Unternehmungen.
Wenn Unternehmen Milliardengewinne machen, ja. Und jetzt kommt diese Pandemie und die werden unterstützt, obwohl sie Milliardengewinne gemacht haben. Also das stimmt doch nicht. Da passt doch irgendwas nicht in der Denke. Also, das ist meine Meinung.
Ja, jetzt haben wir wirklich hier sehr, sagen wir mal, nicht rosige Perspektiven eröffnet für die nächste Zukunft. Ich hätte noch tatsächlich zwei Fragen an Sie. Die erste wäre, das Fehlen von Gastronomie, Kultur, also von Leben, von Miteinander. Wie bewerten Sie das?
Also jetzt muss man dazu wissen natürlich, ich bin ein unwahrscheinlicher Traditionsmensch. Ja. Ich bin in der Gastronomie groß geworden und ich bin mit Herz und Seele Gastronom. Ich habe meinen ersten Schublattler, ich glaube, mit 4 Jahren gemacht. Wir haben damals ein Vereinsheim. Ja. Mhm. Bei uns waren die Politiker am Stammtisch gesessen und da wurde Politik gemacht. Ja. Ein Wirtshaus, und wenn es nur der Münchner im Himmel ist, es hat eine Tradition. Ja. Mhm. Und wenn dieses Gut wegfällt, das ist unbeschreiblich. Ja. Und was ich aber nicht verstehe, in welchen Wirtshäusern unsere Regierung zum Essen geht. Also ich muss sagen, bei mir in unserem Restaurant und auch in die Betriebe, die ich vorher gehabt habe, wenn da Leute zum Essen gegangen sind, dann sind sie mit der Familie oder mit Freunden, Bekannten zum Essen gegangen. Da ist keiner stockbesoffen rausgetorkelt. Ja? Also das sind Meinungen, die hier an die Bevölkerung gehen. Das ist also für mich hanebüchen. Ich kann es nicht anders sagen. Ich weiß nicht, wo der Herr Söder, Aiwanger, Merkel zum Essen gehen. Wahrscheinlich hauen die sich jedes Mal, wenn die beim Essen sind, 30 Flaschen Wein in den Kopf und danach torkeln sie raus. Und das ist die Meinung, die sie von uns allen haben. Also ich kann es nicht anders sagen. Mhm. Frech.
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Jetzt noch meine letzte Frage an Sie. Und die wäre, was ist Ihr größter Wunsch für die nahe Zukunft?
Okay, also wenn ich jetzt den ersten Wunsch, den ich jetzt hätte, ist, weil ich vorhin gesagt habe, diesen Virus, den wollen wir ja nicht wegleugnen, der ist ja da. Mein erster Wunsch wäre, dass wir alle lernen jetzt und mal umschalten im Hirn und sagen, okay, mit dem Ding müssen wir leben, mit dem werden wir auch noch die nächsten 1, 2, 3, 5, 10 Jahre leben. Ja? Das ist mein erster Wunsch, dass wir jetzt beginnen damit zu leben, damit. Ja? Es gibt vernünftige Infektionsschutzmaßnahmen, dass wir die alle gemeinsam umsetzen, ja, dass wir aber mal ein bisschen mehr auf unsere Kinder achten, ja, was unsere Kinder gerade mitmachen. Mein Jüngster ist 5 und meine Große ist 10, ja, der hat ja jetzt schon ein Corona-Syndrom, ja, weil er nicht auf den Spielplatz konnte oder was weiß ich was und was jetzt wieder alles passiert, ja. Also für mich wäre jetzt auch wichtig und ich würde mir wünschen, Ich will hier niemanden aufrufen zum Boykott, zur Meuterei oder sonst was, sondern ich will einfach nur sagen, Leute, auf Bayerisch gesagt, macht's das Maul auf, ja, redet miteinander, ja, und tut euren Unmut kund. Und ich will hier keinen Verschwörungstheoretiker irgendein Futter geben dafür, um das geht's überhaupt gar nicht, sondern wir müssen lernen, damit umzugehen. Das ist das für mich das Entscheidende. Und für mich noch, mein größter Wunsch ist, lasst uns leben. Finanziell, aber auch hier vom Herzen raus. Haltet unsere Kultur wieder aufrecht. Ja? Egal, ob das jetzt der Italiener ist, der in Deutschland schon seit 30, 40 Jahren ist und seinen Betrieb hat, ob das der Chinese ist, der seine eigene Kultur hat, aber irgendwo sitzen wir alle zusammen und wir sind multikulturell und besonders in der Gastronomie.
Ja. Herr Gerstmann, ich bedanke mich wahnsinnig für dieses sehr, sehr schönes Schlusswort und für dieses sehr, sehr wichtige und interessante Gespräch. Ich bin so frei und werde Ihr Hotel, Ihre Gastronomie in den Shownotes verlinken und ich hoffe, dass vielleicht auch ein paar Zuhörer und Zuschauer ja den Weg zu Ihnen ins Allgäu finden und ich kann durchaus nicht ausschließen, dass auch ich mich auf den Weg machen werde und freue mich dann auch wirklich, ein persönliches Gespräch mit Ihnen führen zu dürfen bei einem guten Glasl Wein und bei was Gutem zum Essen.
Alles klar. In Bayern sagt man, die erste Halbe geht auf mich.
Das hört sich gut an. Vielen Dank.
Gut. Ich sage herzlichen Dank.
Danke.